In Wirklichkeit hatte sich Folgendes zwischen den beiden abgespielt. »Ich habe von der ungerechten Behandlung gehört«, hatte der Colonel mitfühlend begonnen, »die ihr Freund Mr. Ferrars von seiner Familie hat erdulden müssen. Wenn ich recht verstanden habe, ist er für alle Zeit verstoßen worden, weil er seine Verlobung mit einer sehr achtbaren jungen Frau aufrechterhalten will. Bin ich da richtig unterrichtet? Trifft das zu?« Eleanor bestätigte es. »Es ist grausam«, erwiderte er bewegt. »Schrecklich grausam und unklug, zwei junge Menschen, die einander seit langem verbunden sind, zu trennen oder dies auch nur zu versuchen. Mrs. Ferrars hat keine Ahnung, was sie da vielleicht anrichtet, wozu sie ihren Sohn womöglich treibt. Ich bin Mr. Ferrars zwei- oder dreimal in der Harley Street begegnet, und er ist mir sehr sympathisch. Er ist kein junger Mann, mit dem man gleich auf Anhieb vertraut werden kann, doch ich habe ihn oft genug erlebt, um ihm alles Gute zu wünschen. Allein schon um seinetwillen, aber umso mehr, als er ihr Freund ist. Ich habe gehört, dass er Pfarrer werden will. Wären Sie so gut, ihm auszurichten, dass die Pfründe von Delaford soeben frei geworden ist, wie ich heute per Post erfahren habe, und an ihn vergeben werden kann, wenn sie ihm zusagt. Woran zu zweifeln angesichts seiner derzeitigen so unglücklichen Lebensumstände wahrscheinlich unsinnig wäre. Ich wünschte nur, sie wäre einträglicher. Es gibt dort ein Pfarrhaus, wenngleich ein kleines. Der letzte Amtsinhaber hat, glaube ich, nicht mehr als 200 Pfund im Jahr verdient. Und obwohl sich das sicherlich etwas aufbessern lässt, wird es, fürchte ich, nicht so viel werden, dass es ihm ein zufriedenstellendes Einkommen verschafft. Doch so wie die Dinge liegen, wäre es mir ein großes Vergnügen, sie ihm anzubieten. Bitte richten Sie ihm das aus.« Eleanors Verblüffung über diesen Auftrag hätte kaum größer sein können, wenn der Colonel tatsächlich um ihre Hand angehalten hätte. Das kirchliche Amt für Edward, noch vor zwei Tagen scheinbar unerreichbar, stand schon für ihn bereit und würde es ihm ermöglichen zu heiraten. Und ausgerechnet sie war dazu bestimmt, es ihm anzubieten. Sie war aufgewühlt, was Mrs. Jennings einem ganz anderen Anlass zugeschrieben hatte. Aber welche weniger reinen, weniger erfreulichen Gefühle auch immer Teil dieser Erregung sein mochten, vor allem empfand sie Achtung und Dankbarkeit angesichts der Güte im Allgemeinen und der Freundschaft im Besonderen, die Colonel Brandon zu dieser Tat bewogen hatten. Und sie ließ ihn das auch voller Wärme spüren. Sie dankte ihm von ganzem Herzen, rühmte Edwards Grundsätze und Eigenschaften, wie sie es verdienten, und versprach, sie werde den Auftrag mit Vergnügen ausführen, wenn er eine so angenehme Aufgabe wirklich an jemand anderen delegieren wolle. Gleichzeitig konnte sie sich des Gedankens nicht erwehren, dass eigentlich niemand diese Angelegenheit so gut erledigen könnte wie der Colonel selbst. Mit anderen Worten, sie hätte es lieber gesehen, diese Aufgabe wäre ihr erspart geblieben. Sie wollte Edward nicht in die unangenehme Lage bringen, ihr zu Dank verpflichtet zu sein. Doch Colonel Brandon weigerte sich, aus ähnlichem Zartgefühl ebenso, und schien sich sehr zu wünschen, dass Eleanor ihm die Nachricht vermittelte. Und so wehrte sie sich nicht weiter dagegen. Edward sei wohl noch in London, sagte sie. Zum Glück habe sie von Miss Steele seine Adresse erfahren. Sie könne sich daher erbieten, ihn im Lauf des Tages davon in Kenntnis zu setzen. Nachdem dies geregelt war, sprach Colonel Brandon darüber, wie ersprießlich es für ihn sei, einen so achtbaren und angenehmen Nachbarn zu bekommen. Und bei dieser Gelegenheit fiel der Satz, er bedauere, dass das Haus klein und nicht besonders gut erhalten sei. Ein Mangel, dem Eleanor, wie Mrs. Jennings schon vermutet hatte, keine besondere Bedeutung beimaß, zumindest was die Größe betraf. »Ich kann mir nicht vorstellen«, sagte sie, »dass es die beiden stört, wenn das Haus klein ist. Es steht dann nur im richtigen Verhältnis zu ihrer Familie und ihrem Einkommen.« Erstaunt bemerkte der Colonel, dass Eleanor glaubte, Mr. Ferrars werde nach der Berufung in dieses Amt selbstverständlich heiraten. Er selbst hielt es nämlich für ausgeschlossen, dass die Pfründe von Delaford ein Einkommen abwarf, von dem ein Mensch mit seinen Lebensgewohnheiten einen Hausstand zu gründen wagte. Und das sagte er auch. »Diese kleine Pfarrstelle kann Mr. Ferrars allenfalls ein sorgenfreies Leben als Junggeselle bieten. Sie ermöglicht ihm keine Heirat. Bedauerlicherweise endet hier mein Patronatsrecht und mein Einfluss reicht kaum weiter. Falls ich jedoch durch einen unvorhersehbaren Zufall in der Lage sein sollte, ihm noch darüber hinaus behilflich zu sein, müsste sich mein Urteil über ihn schon sehr ändern, wenn ich mich dann nicht genauso bereitwillig für ihn einsetzte, wie ich es schon jetzt wahrhaft gern täte. Was ich im Augenblick tun kann, scheint mir so gut wie nichts zu sein, da es ihn seinem zentralen, seinem einzigen Glücksziel kaum näher bringt. Seine Heirat dürfte noch in weiter Ferne liegen. Zumindest kann sie, so fürchte ich, nicht sehr bald stattfinden. Eben dieser Satz hatte, da missverstanden, Mrs. Jennings Zartgefühl begreiflicherweise beleidigt. Doch nachdem hier geschildert wurde, was sich zwischen Colonel Brandon und Eleanor tatsächlich abgespielt hatte, als sie am Fenster standen, mag Eleanors Erregung nicht weniger verständlich, die Wahl der Worte, mit denen sie ihm beim Abschied dankte, nicht weniger passend erscheinen, als wenn sie auf einen Heiratsantrag reagiert hätte. Kapitel 40. »So, Miss Dashwood«, sagte Mrs. Jennings scharfsinnig lächelnd, als der Herr gegangen war, »ich werde Sie jetzt nicht fragen, worüber der Colonel gesprochen hat, denn obwohl ich, Ehrenwort, wirklich versucht habe, außer Hörweite zu bleiben, habe ich unfreiwillig doch genug mitbekommen, um zu wissen, was er wollte. Und ich versichere Ihnen, meiner Lebtag hat mich noch nie etwas so gefreut und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Glück.« »Danke, Ma'am«, sagte Eleanor. »Es ist mir wirklich eine große Freude und ich weiß Colonel Brandons Güte sehr zu schätzen. Es gibt nicht viele Menschen, die so gehandelt hätten. Nur wenige haben ein so mitfühlendes Herz. Es hat mich unglaublich überrascht.«
»Herr im Himmel, meine Liebe, Sie sind viel zu bescheiden. Mich wundert das überhaupt nicht. Ich habe mir in letzter Zeit öfter gedacht, dass es höchstwahrscheinlich dazu kommen würde.«
»Diesen Schluss haben Sie gezogen, weil Sie genau wissen, welch ein Menschenfreund der Colonel im Grunde ist. Aber Sie konnten doch nicht vorhersehen, dass sich so bald eine Gelegenheit bieten würde, dies zu zeigen.«
»Eine Gelegenheit«, wiederholte Mrs. Jennings. »Ha, was das betrifft. Wenn ein Mann sich erstmal zu sowas entschlossen hat, findet er irgendwie immer eine Gelegenheit. Ach, meine Liebe, ich kann Ihnen nur wieder und wieder Glück wünschen. Und wenn es überhaupt ein glückliches Paar auf Erden gibt, so weiß ich wohl demnächst, wo ich mich nach ihm umsehen muss.«
»Sie meinen, Sie wollen es in Delaford suchen?« fragte Eleanor mit einem matten Lächeln.
»Ja, meine Liebe, genau das mache ich. Nur was das angeblich bescheidene Haus angeht, verstehe ich nicht, was der Colonel meint, denn es ist so stattlich wie nur was.«
»Er meinte, es sei baufällig.«
»So, so. Und wer ist daran schuld? Wieso richtet er es nicht her? Wer soll das machen, wenn nicht er?«
Sie wurden unterbrochen, weil der Diener an der Tür erschien und meldete, die Kutsche sei vorgefahren. Mrs. Jennings rüstete sich sofort zum Aufbruch und sagte,
»Tja, meine Liebe, nun muss ich fort, bevor ich auch nur die Hälfte von dem losgeworden bin, was ich sagen wollte. Aber wir können ja am Abend reden. Heute sind wir ganz allein. Ich frage nicht, ob Sie mich begleiten, denn Ihnen geht bestimmt zu viel im Kopf herum. Da werden Sie sich nicht viel aus Gesellschaft machen. Außerdem sehnen Sie sich bestimmt danach, Ihrer Schwester alles zu berichten.«
Marianne hatte noch vor diesem Gespräch das Zimmer verlassen. »Natürlich werde ich Marianne gleich alles erzählen, Ma'am. Aber sonst will ich fürs Erste mit niemand anderem darüber reden.«
»Oh, na gut«,
antwortete Mrs. Jennings etwas enttäuscht. »Dann wollen Sie also nicht, dass ich Lucy davon erzähle. Ich habe nämlich vor, heute nach Holborn zu fahren.« »Nein, Ma'am, bitte auch nicht Lucy. Ein Tag hin oder her, das spielt keine Rolle. Und bevor ich Mr. Ferrars geschrieben habe, sollten wir mit niemandem darüber sprechen. Ich werde ihm jetzt gleich schreiben. Bei ihm dürfen wir keine Zeit verlieren, denn er wird in Bezug auf seine Ordination natürlich viel zu erledigen haben.«
Diese Worte verwirrten Mrs. Jennings erst einmal gründlich. Sie verstand nicht sofort, warum man wegen dieser Sache so eilig an Mr. Ferrars schreiben müsse. Doch kaum hatte sie ein wenig nachgedacht, fand sie eine überaus beglückende Erklärung und rief,
»Oho, ich verstehe. Mr. Ferrars ist also derjenige, welcher. Na, umso besser für ihn. Ja, natürlich muss er dann fertig geweiht sein. Und es freut mich, dass die Dinge zwischen ihnen schon so weit gediehen sind. Aber ist das nicht etwas unpassend, meine Liebe? Sollte ihm nicht der Colonel schreiben? Er wäre eigentlich der Richtige.
Eleanor hatte den Anfang von Mrs. Jennings Ausführungen nicht recht verstanden, doch schien es ihr nicht wichtig genug, um nachzufragen. Deshalb antwortete sie nur auf die letzte Bemerkung. Colonel Brandon ist ein so feinfühliger Mann, dass es ihm lieber ist, jemand anderer teilt Mr. Ferrars seine Absichten mit.
Und damit sind Sie gezwungen, es zu tun. Das ist ja eine merkwürdige Art von Feinfühligkeit. Doch ich will Sie nicht stören.
Sie sah, dass sich Eleanor ans Schreiben machte.
Das müssen Sie selbst am besten wissen. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Seit Charlottes Niederkunft habe ich mich über nichts derart gefreut.
Sie ging hinaus, kam aber einen Augenblick später schon wieder zurück.
»Ich habe gerade an Bettys Schwester gedacht, meine Liebe. Ich wäre sehr froh, wenn sie eine so gute Herrin bekäme. Ob sie sich allerdings als Zofe eignet, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Sie ist ein hervorragendes Dienstmädchen und eine geschickte Näherin. Doch überlegen Sie sich das alles in Ruhe.«
»Natürlich, Ma'am«, antwortete Eleanor, die kaum hörte, was Mrs. Jennings vorschlug. Sie wollte jetzt lieber allein sein, als diesem Thema nachzugehen. Ihre ganze Sorge galt der Frage, wie sie beginnen, wie sie sich in ihrem Brief an Edward ausdrücken sollte. Ihr besonderes Verhältnis machte das, was bei jedem anderen Menschen kinderleicht gewesen wäre, zu einer schwierigen Aufgabe. Sie fürchtete sich ebenso davor, zu viel zu sagen wie zu wenig, und saß grübelnd über ihrem Blatt Papier, die Feder in der Hand, als sie unterbrochen wurde, da plötzlich Edward persönlich ins Zimmer trat. Er war Mrs. Jennings auf ihrem Weg zur Kutsche unter der Haustür begegnet, als er gerade seine Abschiedskarte abgeben wollte, und sie hatte sich zwar entschuldigt, dass sie nicht bleiben könne, ihn aber genötigt hereinzukommen, indem sie sagte, Miss Dashwood sei oben und wolle ihn in einer ganz besonderen Angelegenheit sprechen. Eleanor hatte sich bei aller Ratlosigkeit gerade dazu beglückwünscht, dass es zwar schwierig sein mochte, sich brieflich angemessen auszudrücken, aber immer noch besser war, als die Nachricht mündlich mitzuteilen. Da trat der Besucher ein und zwang sie zu eben dieser allergrößten Kraftanstrengung. Ihre Verblüffung und Verwirrung war gewaltig, als er so plötzlich auftauchte. Sie hatte ihn nicht gesehen, seit seine Verlobung öffentlich geworden war. Also nicht, seit er wusste, dass sie davon Kenntnis hatte. Dies und die Einsicht, woran sie gerade gedacht und was sie ihm zu sagen hatte, bescherten ihr eine Weile ausgesprochen unbehagliche Gefühle. Auch er war sehr unruhig, und so nahmen beide in einem höchst verheißungsvollen Zustand größter Verlegenheit Platz. Er erinnerte sich nicht, ob er beim Hereinkommen schon um Verzeihung dafür gebeten hatte, dass er einfach so eindrang, beschloss aber, sicherheitshalber, sobald er saß und fähig war, überhaupt etwas zu äußern, sich in aller Form zu entschuldigen. »Mrs. Jennings hat mir gesagt«, begann er, »Sie wollten mit mir sprechen. Zumindest habe ich Sie so verstanden, sonst wäre ich gewiss nicht einfach bei Ihnen eingedrungen. Obwohl es mir gleichzeitig außerordentlich leid getan hätte, London zu verlassen, ohne Sie und Ihre Schwester noch einmal getroffen zu haben«, vor allem, da es vermutlich eine Weile dauern wird, bis... Wahrscheinlich werde ich nicht so bald das Vergnügen haben, Sie wiederzusehen. Ich fahre morgen nach Oxford. Sie wären jedoch nicht aufgebrochen ohne unsere guten Wünsche, selbst wenn wir sie Ihnen nicht persönlich hätten übermitteln können, sagte Eleanor, die sich wieder erholt hatte und beschloss, so rasch wie möglich hinter sich zu bringen, wovor sie sich so fürchtete. »Mrs. Jennings hatte ganz recht. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen, das ich eben niederschreiben wollte. Ich bin mit einer sehr angenehmen Aufgabe betraut worden.« Ihr Atem ging etwas rascher als gewöhnlich. »Colonel Brandon, der erst vor 10 Minuten hier war, lässt Ihnen durch mich ausrichten, er habe erfahren, Sie gedächten sich ordinieren zu lassen. Und da sei es ihm eine große Freude, Ihnen die soeben frei gewordene Pfründe von Delaford anzubieten. Er würde sich nur wünschen, sie wäre einträglicher. Erlauben Sie, dass ich Ihnen zu einem so angesehenen und urteilssicheren Freund gratuliere und mich seinem Wunsch anschließe, die Pfarrstelle, sie bringt etwa 200 im Jahr, wäre bedeutender und würde Sie in die Lage versetzen zu...
wäre mehr als nur eine vorläufige Versorgung für sie. Kurzum, könnte all ihre Hoffnungen auf Glück wahr werden lassen.
Da nicht einmal Edward selbst sagen konnte, wie ihm zumute war, darf man nicht erwarten, dass jemand anderer es kann. Er legte alle Verblüffung, die eine solch unerwartete, unvorstellbare Mitteilung wecken musste, in seine Blicke und äußerte nur diese beiden Worte: Colonel Brandon.
Ja,
fuhr Eleanor fort, nun immer entschlossener, da das Schlimmste hinter ihr lag.
Colonel Brandon versteht es als Zeichen seiner Besorgnis wegen der jüngsten Geschehnisse und der schrecklichen Lage, in die sie das unverantwortliche Gebaren ihrer Familie gebracht hat. Eine Besorgnis, die Marianne, ich und alle ihre Freunde selbstverständlich teilen. Und gleichzeitig als Beweis seiner Hochachtung vor ihrer Charakterstärke im Allgemeinen und speziell seines Beifalls für ihr Verhalten bei diesem Anlass.
Colonel Brandon gibt mir eine Pfründe. Ist das möglich?
Da ihre Verwandten so lieblos waren, überrascht es sie nun, wenn sie irgendwo auf freundliche Gesinnung stoßen.
Nein, erwiderte er, plötzlich befangen. Nicht bei Ihnen. Denn es ist mir nicht entgangen, dass ich das alles Ihnen verdanke, Ihrer Güte. Ich spüre das. Ich würde es zum Ausdruck bringen, wenn ich könnte. Aber Sie wissen ja, ich bin kein Redner.
Sie irren sich. Ich versichere Ihnen, Sie verdanken es ausschließlich, zumindest fast ausschließlich, Ihren eigenen Verdiensten und Colonel Brandons Blick dafür. Ich hatte nichts damit zu tun. Bis ich von seinem Plan erfuhr, wusste ich nicht einmal, dass die Pfründe frei war. Ja, ich kam nicht einmal auf den Gedanken, er könnte eine solche Pfründe zu vergeben haben. Als Freund von mir und meiner Familie mag er vielleicht... Nun ja, ich weiß, dass ihm dieses Angebot besonders viel Freude gemacht hat. Aber sie verdanken nichts meiner Fürbitte.
Die Wahrheitsliebe zwang sie, eine winzige Beteiligung an der Tat zuzugeben. Aber da sie nicht als Edwards Wohltäterin erscheinen mochte, gab sie es nur zögernd zu. Und das trug wahrscheinlich noch dazu bei, den soeben in ihm entstandenen Verdacht zu bestätigen. Nachdem Eleanor geendet hatte, saß er eine Weile tief in Gedanken versunken da. Endlich sagte er, und er sprach, als koste es ihn große Anstrengung, »Colonel Brandon scheint ein höchst verdienstvoller, ehrbarer Mann zu sein.« Überall wird er als solcher geschildert, und ich weiß, Ihr Bruder schätzt ihn sehr. Er ist zweifellos sehr klug und ein vollendeter Gentleman.
Und ob, erwiderte Eleanor, ich glaube, Sie werden bei näherer Bekanntschaft feststellen, dass er all das ist, was Sie von ihm gehört haben. Und da Sie sehr enge Nachbarn sein werden, das Pfarrhaus soll fast unmittelbar neben dem Herrenhaus liegen, ist es besonders wichtig, dass er all das ist.
Edward gab keine Antwort, doch als sie den Kopf abgewandt hatte, warf er ihr einen ernsten, eindringlichen, freudlosen Blick zu, der zu sagen schien, er würde sich in Zukunft vielleicht wünschen, der Abstand zwischen Pfarrhaus und Herrenhaus wäre um einiges größer. »Colonel Brandon wohnt, glaube ich, in der St. James Street«, sagte er kurz darauf und erhob sich. Eleanor nannte ihm die Hausnummer.
»Dann will ich rasch losgehen, um ihm den Dank abzustatten, den Sie von mir nicht annehmen wollen. Und um ihm zu versichern, dass er mich zu einem außerordentlich glücklichen Mann gemacht hat.«
Eleanor nötigte ihn nicht zum Bleiben, und so trennten sie sich. Sie mit der ernst gemeinten Versicherung, sie wünsche ihm für alle Zeiten, dass er glücklich werden möge, wie auch immer sich seine Lage gestalten werde. Und er mit dem eher bemühten als gelungenen Versuch, die nämlichen guten Wünsche zu äußern. »Wenn ich ihm das nächste Mal begegne«, sagte sich Eleanor, als sich die Tür hinter ihm schloss, »begegne ich Lucys Ehemann.« Und mit diesem erfreulichen Bild vor Augen setzte sie sich, um über die Vergangenheit nachzusinnen, sich an Edwards Worte zu erinnern, um zu versuchen, seine Gefühle zu verstehen, und natürlich, um mit Missbehagen über ihre eigenen nachzudenken. Dann kam Mrs. Jennings heim, und obwohl sie eine Stippvisite bei Leuten gemacht hatte, die sie noch nie besucht hatte und über die sie folglich eine Menge zu erzählen gehabt hätte, beschäftigte sie nicht so sehr wie ihr großes Geheimnis. Und so griff sie es sofort wieder auf, als Eleanor erschien.
»Ach, meine Liebe«, rief sie, »ich habe Ihnen den jungen Mann hochgeschickt. Das war doch richtig. Vermutlich hatten Sie keine großen Schwierigkeiten. Er hatte sicher nichts dagegen, Ihr Angebot anzunehmen?«
»Nein, Ma'am, das wäre auch sehr unwahrscheinlich gewesen.«
»Gut. Und wann ist er soweit? Denn davon scheint ja alles abzuhängen.«
»Ich habe eigentlich wenig Ahnung von derlei Formalitäten«, erwiderte Eleanor. »Ich kann nicht recht abschätzen, wie lange es dauern wird und welche Vorbereitungen nötig sind. Aber ich vermute, in 2 oder 3 Monaten wird er die Wein wohl empfangen haben.«
2 oder 3 Monate«, rief Mrs. Jennings. »Herr im Himmel, meine Liebe, das sagen Sie so ruhig. Kann denn der Colonel noch 2 oder 3 Monate warten? Lieber Himmel, also ich würde ja die Geduld verlieren. Und auch wenn man dem armen Mr. Ferrars natürlich gern einen Gefallen tun würde, glaube ich nicht, dass es sich lohnt, deswegen noch 2 oder 3 Monate auf ihn zu warten.
Es findet sich bestimmt auch jemand anderer, der genauso taugt. Jemand, der schon ordiniert ist.«
»Aber liebe Ma'am«, sagte Eleanor, »was meinen Sie damit? Colonel Brandon beabsichtigt doch nichts anderes, als Mr. Ferrars dienlich zu sein.«
»Na sowas, meine Teure! Sie werden mir doch nicht weismachen wollen, dass der Colonel Sie nur heiratet, um Mr. Ferrars 10 Guineen geben zu können.«
Damit hatte das Missverständnis ein Ende. Und es folgte sofort eine Erklärung, die beide Seiten erst einmal höchlich amüsierte, ohne ihr Glück wesentlich zu mindern. Denn Mrs. Jennings tauschte die Freude über das eine Ereignis einfach gegen die Freude über ein anderes aus, ohne dabei ihre ursprüngliche Hoffnung aufzugeben.
»Ja, ja, das Pfarrhaus ist nur klein«, sagte sie, nachdem das erste überschwängliche Staunen und Freuen vorüber war. »Und es mag sehr wohl baufällig sein, aber zu hören, dass sich ein Mann, wie ich dachte, für ein Haus entschuldigt, das meines Wissens im Erdgeschoss 5 Wohnräume hat und, wie mir, glaub ich, die Haushälterin gesagt hat, bis zu 15 Betten zur Verfügung stellen kann. Und das Ganze vor Ihnen, die an Barton Cottage gewohnt ist, das kommt einem doch lachhaft vor. Wir müssen den Colonel nur dazu bringen, etwas für das Pfarrhaus zu tun und es komfortabler zu machen, bis Lucy einzieht.«
»Aber Colonel Brandon hat anscheinend nicht den Eindruck, die Pfründe würde so viel abwerfen, dass sie heiraten können.«
»Der Colonel ist ein Einfallspinsel, meine Liebe. Nur weil er 2000 im Jahr hat, meint er, mit weniger kann man nicht heiraten. Verlassen Sie sich drauf. Wenn ich so gesund und munter bin wie jetzt, werde ich dem Pfarrhaus von Delaford noch vor Michaeli einen Besuch abstatten. Und ich fahre natürlich nur hin, wenn Lucy da ist.«
Dass die beiden auf ein noch besseres Angebot warten würden, fand Eleanor ebenso unwahrscheinlich wie Mrs. Jennings.